Kehl ist weg, Bog ist da. Was der neue Sportdirektor des BVB mitbringt und welche Details besonders spannend sind. Darauf schauen wir heute in einer neuen Folge.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo zusammen, da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist gerade Länderspielpause, aber das hält Borussia Dortmund nicht davon ab, mit Neuigkeiten in die Woche zu starten. Am Sonntag wurde bekannt, dass der BVB und Sebastian Kehl sich trennen. Und der neue Sportdirektor ist schon da. Er wurde am Mittwoch offiziell vorgestellt. Ole Bog ist sein Name. Und Jonas, darüber wollen wir heute zusammen reden hier.
Genau, etwas ausgeruhter. Hallo Linda, grüß dich zu unserer Folge heute. Genau, viel passiert in dieser Woche. Auch gestern auf der Pressekonferenz wurde ja gesagt, das waren schon sehr wilde Stunden. Es ist sehr viel passiert und ich glaube, da gibt es einigen Redebedarf, Klärungsbedarf und vielleicht auch ein, zwei Details, die wir hier noch im Podcast enthüllen können.
Auf jeden Fall, da wollen wir heute auch mal wieder in die Tiefe gehen. Wir haben es gerade schon gesagt, gestern war die PK, gestern wurde er offiziell vorgestellt. Vielleicht, wenn wir einmal ganz kurz die Eckdaten zu Ole Bog anreißen. 40 Jahre alt, kommt vom Zweitligisten von der SV Elversberg und ist jetzt in Dortmund mit dabei und beerbt, wie gerade gesagt, Sebastian Kehl. Was war denn dein erster Eindruck auf der Pressekonferenz? Jetzt ganz ab vielleicht von dem ganzen Sachen, auf die wir gleich noch eingehen, aber so von ihm als Typen her.
Tatsächlich war ich vorne mit dabei, was das angeht, wie ich ihn erlebt habe, denn ich war bei seiner Ankunft auch im Stadion schon da. Das war genau, lass mich jetzt nicht lügen, 57 Minuten vor der Pressekonferenz. Stunde 3, 63 waren so, Mathematik und so weiter.
Dafür sind wir hier.
Genau, um 10.57 Uhr war es, ist er aus dem Auto auf dem Beifahrersitz von Carsten Kramer ausgestiegen. Also der Boss hat ihn quasi persönlich vorgefahren. Die erste Begegnung war dann ein ganz wichtiger Mann, und zwar der Ordner vor dem Fahrstuhl, den die Bosse dann immer nehmen. Den hat er nochmal begrüßt und ist dann mit dem Fahrstuhl ja nach oben zusammen mit Carsten Kramer. Vielleicht irgendwie auch so ein kleines Sinnbild, weil vielleicht ist ja Ole Bog gerade, du hast es gerade erwähnt, aus der zweiten Liga zu einem Champions-League-Club vielleicht sogar der größte Aufsteiger gerade im deutschen Fußball. Denn ja, vor 5 Jahren stand der mit der SV Elversberg noch in der Regionalliga auf dem letzten Platz teilweise. Und jetzt eben ja, führt er einen Champions-League-Club auf dem Posten des Sportdirektors. Und das ist natürlich schon ja, ein riesiger Aufstieg. Der erste Eindruck auf der Pressekonferenz dann, so haben wir das auch bei unserem Text, Christian Wob und ich, dann beschrieben, er war die Ruhe in Person, so hatte ich das Gefühl. Denn man muss sich ja mal überlegen, ich finde diese Nervosität, die man vielleicht vermuten kann, wenn man, wie gesagt, die SV Elversberg ist ja auch kein normaler Zweitligist, sondern auch da nochmal wirklich ein sehr kleiner. Nicht nur, dass man da einen sehr niedrigen Etat hat, unter anderem den viertniedrigsten, sondern insgesamt das Umfeld ist ja sehr, ja, unaufgeregt. Auch das Medieninteresse ist jetzt nicht besonders hoch und auch die sowohl Mitarbeiterzahl als auch insgesamt die Wege sind dort sehr kurz. Und jetzt kommt man eben zu so einem großen Club. Bei der ersten Pressekonferenz ist der Raum pickepacke voll und dann sitzt man da mit Carsten Kramer, Lars Ricken, Pressesprecher Sven Westerschulze und dann er auf dem Podium. Aber ja, darauf zurückzukommen, ich finde, er war da sehr aufgeräumt, auch sehr selbstbewusst, was ja auch allein das schon zeigt, dass er eine Ausstiegsklausel allein für Borussia Dortmund in seinem Vertrag gehabt hat. Auch allein deswegen war ja der schnelle Blitzdeal, sage ich mal, überhaupt möglich, dass er dann mitten in der Saison jetzt vor 7 Spieltage vor Schluss zu Borussia Dortmund wechseln konnte.
Du hast gerade schon gesagt, es war ja wirklich ein Blitzdeal, mit dem er jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gerechnet hätte. Wenn im Sommer so eine Meldung gekommen wäre, der BVB trennt sich von seinem Sportdirektor, wäre es immer noch natürlich eine große Meldung. Aber jetzt so mitten in der Saison, 7 Spieltage vor dem Ende, ist das ja nochmal eine ganz andere Wucht, die da mitkommt.
Genau, ist schon sehr von außen ehrlicherweise überraschend gewesen, dass es jetzt so kommt. Aber wenn man dann ja, sich das Ganze mal so ein wenig angehört hat, beziehungsweise dann auch wo sich so mehrere Puzzlestücke dann ineinander gepasst haben, machte das schon Sinn. Denn es war eigentlich schon klar, dass das in der Konstellation Ricken, Kehl und dann auf Geschäftsführerebene so wahrscheinlich über den Sommer hinaus nicht weitergehen wird. Und dann ist es natürlich für den Verein ein sehr logischer Zeitpunkt, das dann eben jetzt gerade auch in einer Länderspielpause mit genug Vorlauf vor der nächsten Transferperiode zu machen und dass man dann gleichzeitig den Wunschnachfolger, auch das wurde betont, also man habe auch nur mit Ole Bog gesprochen, also man wollte nicht quasi einfach einen Wechsel auf den Sportdirektorposten durchführen, sondern man wollte wirklich Ole Bog verpflichten. Mhm. Man war schon seit Januar mit ihm in Kontakt, das wurde gestern auf der Pressekonferenz auch bestätigt. Das war zunächst ein loser Austausch, denn Lars Ricken war grundsätzlich sehr begeistert von der Arbeit, die in Elversberg gemacht worden ist. Da hat er sich dann auch noch tiefer durch Analysen dann, ja, ist er da reingegangen, was warum ist es quasi auch so gut? Was werden da für Methoden, sage ich mal, angewendet? Warum hat das beispielsweise jetzt mit Ebnu Talib so gut geklappt, dass man jemanden aus der aus der Oberliga teilweise sogar für 50.000 Euro verpflichtet und dann eben für 8 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt weiterverkauft? Das Geschäftsmodell, was Borussia Dortmund ja eigentlich auf einem natürlich ganz anderen Level immer sehr stark gemacht hat, dass man junge, talentierte Spieler geholt hat und die dann eben für viel Geld weiterverkauft hat, in Weltklasse-Spieler verwandelt hat. Und ja, er ist ja auch als Perlentaucher, auch das war gestern auf der Pressekonferenz dann Thema, bekannt in der Branche. Das Bild hat er nicht ganz so angenommen, aber es geht schon darum, dann auch die Perlen jetzt für Borussia Dortmund eben zu fischen.
Das ist jetzt gerade auch schon angesprochen. Das ist ja das, was Elversberg dann zuletzt auch so stark gemacht hat, dass sie halt als kleiner Club, du hast auch gerade schon gesagt, in der zweiten Liga trotzdem bestehen können, weil eben die guten Deals gemacht wurden, weil eben die guten Laien gemacht wurden. Auch ein Nick Woltemade zum Beispiel oder Fisnik Aslani, über den wir in unserer vergangenen Folge ja auch schon gesprochen haben. Das sind ja alles Spieler und Transfers gewesen, die den Marktwert auch extrem gesteigert haben. Und wie du auch sagtest, im größeren Stil wünscht man sich das ja jetzt auch beim BVB.
Genau, einmal vielleicht voranstellend, es soll jetzt aber nicht sein, Lars Ricken betitelte das so als Jugend forscht, also da wird jetzt keine U21 nächste Saison auf dem Platz stellen, denn anders als vielleicht diese Eintracht Frankfurts oder VfB Stuttgarts dieser Welt, die sicherlich für einen attraktiven Kader teilweise stehen und auch für attraktiven Fußball, aber die können sich vielleicht mal erlauben, Fünfter oder Sechster in der Bundesliga zu werden, Borussia Dortmund nicht. Das heißt, der Druck ist auch schon groß, gleichzeitig eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die dann eben bei aller langfristigen Perspektive auch sofort Ergebnisse liefert. Ich glaube, das wird natürlich dann auch ein Punkt sein, an den sich Ole Buck gewöhnen muss, dass der Druck eben deutlich größer ist und dass es eben auch deutlich mehr Menschen bewegt, was seine Arbeit angeht. Aber noch einmal zurück zu Aslani und Co. Eine große Stärke, die bei Borussia Dortmund eben auch ausgemacht worden ist, was Ole Buck betrifft, ist, dass er auch sehr gut damit klarkommt, wenn so die Herzstücke der Mannschaft auch rausgerissen werden. Denn man muss sich mal vorstellen, alleine jetzt im Sommer, die SV Elversberg ist ja knapp in der Relegation an Heidenheim gescheitert. Und dann ist mal eben der Trainer weg mit Horst Steffen zu Werder Bremen. Aslani zurück zu Hoffenheim. Abdullahu zurück zu Hoffenheim, soweit ich weiß. Und da sind dann eben teilweise sogar die 5, 6 besten Spieler weg. Und trotzdem hat er es geschafft, eine Mannschaft wieder aufzubauen, wo jeder dachte, die SV Elversberg, die wird absteigen dieses Jahr. Habe ich übrigens in meinem Kicktipp damals auch dann so getippt, weil es ist ja fast gar nicht möglich, wenn wirklich die besten Spieler, die dich durch die ganze Saison tragen, weg sind und trotzdem wieder eine Mannschaft auf den Rasen geschickt, die so homogen funktioniert, dass man wieder im Aufstiegsrennen mit dabei ist. Und das war auf jeden Fall ein großer Punkt, der intern beeindruckt hat.
Und es ist ja auch so, dass er auch über zum Teil sehr gute Kontakte jetzt schon nach Dortmund verfügt.
Das ist richtig, genau. Da kann man vielleicht mal ein bisschen in die Tiefe gehen an der Stelle. Denn mir ist auch, vielleicht nochmal zurück zur PK, eine Kernbotschaft sehr hängen geblieben. Die habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben. Das waren 3 Sätze. Fleiß ist die Basis des Scoutings. Scouting ist die Basis von Kaderplanung. Und die Kaderplanung ist die Basis vom Erfolg von Borussia Dortmund. Das heißt, bei der SV Elversberg war das Scouting-Team gefühlt 2 Leute. Er und der Herr Blacher, der aktuell auch jetzt die sportlichen Geschicke bei Elversberg zumindest vorläufig quasi als seinen Nachfolger weiterführen wird. Ja, und bei Borussia Dortmund ist das Scouting-Team natürlich deutlich größer. Und da komme ich jetzt dazu, da gibt es auch eine spannende Querverbindung. Denn Sebastian Krug, das ist der Bellingham-Entdecker bei Borussia Dortmund. So kann man es vielleicht betiteln, einer, der sich im Top-Talente-Segment extrem gut auskennt. Auch die Top-Talente-Scouting-Abteilung zum Beispiel führt, eine Abteilung, die ein Jamie Gittens, ein Sancho, ein Bellingham damals so ein wenig entdeckt hat. Und die beiden kennen sich schon sehr gut. Ole Buck als der Perlentaucher, Krug als der Bellingham-Entdecker. Ich glaube, das ist nicht so eine ganz schlechte Verbindung, wenn die beiden sich schon durchaus gut kennen. Denn der Vater von Sebastian Krug, der Joachim Krug, der war ein Funktionär bei Rot-Weiß Aalen, wo früher Ole Buck auch schon gespielt hat, und da entsteht so ein bisschen die Verbindung, da erkennen sie sich. Und ja, finde ich schon ganz spannend, dass, wenn da so offensichtlich 2 sehr fähige Leute jetzt am Werk sind, Laurent Bousset gibt es auch noch als Chef-Scout dabei, der vor allem für den französischen Markt auch da ist. Bin ich mal gespannt, wie das wird, aber ich glaube, das ist sehr vielversprechend.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so ein bisschen so ein Loslösen vom, wir hatten es im Vorgespräch so ein bisschen so als Stallgeruch betitelt, ne? Weil Ole Buck folgt jetzt auf Sebastian Kehl, der davor auf Michael Zorc gefolgt ist. Das waren ja schon beides Personen, die sehr, sehr lange mit Borussia Dortmund verbunden waren. Beide über 20 Jahre. Bei Zorc waren es 28 Jahre. Dann hat Kehl im Sommer 22 übernommen. Das ist ja auch mal ein wichtiger Schritt und vielleicht auch das, was immer so oft angesprochen wurde und was man sich zum Teil auch von außen, wenn man drauf geschaut hat, gewünscht hat, dass da mal jemand übernimmt, der halt nicht so tief drin steckte.
Genau, also insgesamt 28 Jahre waren das von Zorc und Kehl, genau. Und ohne zu sagen, dass das zwingend schlecht ist, dass man so einen Stallgeruch hat und dass auch in der Retroperspektive jetzt da alles schlecht zu reden, was passiert ist vorher, denn das ist sicherlich nicht richtig und wird dann auch an Sebastian Kehl, aber da kommen wir sicherlich später nochmal dazu, nicht ganz so gerecht. Aber trotzdem finde ich auch, dass so eine gewisse Spannung, so eine gewisse Lust auch in der Luft liegt auf Veränderung. Und ich glaube, das kommt bei allen Seiten, sowohl auf unserer, als auch intern, als auch dann eben vor allem natürlich auf der Bosse-Ebene, denn die sind ja auch aus dem Schwärmen gestern gar nicht rausgekommen über Ole Burg. Es war ja schon, ja, ein Urvertrauen, so wirkte das, wie es dann auch Sebastian Kehl, glaube ich, lange nicht so gespürt hat, was man jetzt in den neuen Mann hat. Und ich finde, das löst schon eine gewisse Euphorie aus. Gleichzeitig muss natürlich jetzt aber auch, das hat Ole Burg ja selbst betont, erstmal gearbeitet werden. Und er gibt sich ja auch selbst keine Zeit, sondern will sofort loslegen. Und ich finde, ja, der Burg hat schon Bock gemacht, so in den ersten Wochen, beziehungsweise in den ersten Stunden, ja.
Mir ist da jetzt auch gerade noch ein Zitat von Matthias Sammer im Kopf, der sagt, es wäre eine fantastische Lösung, mutig, aber analytisch korrekt, so drückte er es aus.
Ja, genau, Mut soll ja sowieso die neue Währung sein bei Borussia Dortmund, denn da kann man vielleicht auch nochmal ein wenig ins Detail gehen. Sebastian Kehl wurde ja schon so ein wenig vorgeworfen, die ein oder andere Gedankenschleife zu viel zu drehen vor Entscheidung. Ein Beispiel, Rajan Cherki ist so ein Spieler, der sicherlich als verpasste Chance einzuordnen ist. Mehrere Versuche hätte es geben können, ihn zu verpflichten. Da hat man offensichtlich aus mehreren Gründen ab und zu gezögert. Dann ist es nicht zugekommen, der spielt jetzt bei Man City. Und ja, man hat schon das Gefühl, ohne da jetzt zu sagen, das würde an Sebastian Kehl liegen, aber dass Entscheidungen gerade sehr schnell fallen insgesamt und ohne auch großen irgendwie Vorlauf, dass man so viel davon gehört hätte. Wir haben natürlich auf einen Seite die Schlotterbeck-Entscheidung, auf die gehen wir auch im Laufe der Sendung nochmal ein. Aber dann hat man plötzlich Julian Brandt, Vertrag wird nicht verlängert, Niklas Süle, ja. Salih Özcan auch nicht verlängert. Dann hat man Felix Metscher so ein wenig aus dem Nichts langfristig verlängert und jetzt eben diese Entscheidung mit Burg. Also ich glaube, da passieren gerade sehr spannende Dinge bei Borussia Dortmund und man kann sich schon auf das freuen, was passiert, ohne dass es aber eine Garantie dafür gibt, dass es wirklich erfolgreicher ist.
Ja, da wird man dann, das ist ja meistens so, dass man da eher in der Retrospektive dann draufschauen kann. Ich fand einen Punkt noch schön, den hattet ihr auch gestern in eurer Videoanalyse schon hervorgehoben. Klar, man sagt, man möchte nicht mehr diesen Stallgeruch haben, nicht mehr einen, der vielleicht schon als Spieler für Borussia Dortmund aktiv war, war Ole Burg ja nicht. Aber die Fanherzen hat er ja doch so ein bisschen höher schlagen lassen. Du hast es vorhin schon ganz kurz angerissen. Die Klausel, die er bei Elversberg hatte, zahlte nur darauf, dass wenn der BVB sich meldet, muss man auch sagen, so als kleiner Zweitligist schreibt man das wahrscheinlich auch, kann man ja mal ruhig in einen Vertrag reinschreiben, wie wahrscheinlich ist, dass das dann passiert. Aber zeigt natürlich auch, okay, der hat wirklich auf dieses Projekt gewartet und fühlt sich dafür dann bereit. Hat ja dann auch nochmal betont, auch wenn er so ein bisschen, fand ich, auf der Pressekonferenz gar nicht zu so einem Ding machen wollte, wie er auch im Privaten damit dem BVB verbunden war, hat er von der Bollerwagentour mit den Kumpels und der verpassten Meisterschaft 92 erzählt, von seinem Vater, der ihn mit ins Stadion genommen hat, von seinem Sohn, der jetzt schon die Trikots hat. Aber war es auch dein Eindruck, dass er da schon so ein bisschen versucht hat, so ja, ich bin nicht der Fan, sondern ich bin hier, um was zu reißen auch?
Genau, das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied. Ich hatte ihn ja dann auch auf die Klausel, das war die erste Frage, angesprochen, ob das so mehr die Kategorie Wunsch-Traum war oder schon auch eher die Kategorie, ein klares Karriereziel zu haben bei Borussia Dortmund eines Tages arbeiten oder besser gesagt sogar dann auch erfolgreich arbeiten zu wollen. Und da hat er dann gesagt, das eine muss ich erstmal nicht, das andere nicht ausschließen. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, das zeugte natürlich schon ein wenig von Selbstvertrauen, aber eben auch, dass er sich das schon zugetraut hat insgesamt. Und so wirkte er gestern auch. Ich hatte gerade schon gesagt, sehr aufgeräumt, sympathisch, aber auch nicht zu euphorisch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, boah, ich habe jetzt hier den geilsten Job der Welt und jetzt kann ich mich erstmal ausruhen, sondern das ist schon jemand, der jetzt auch zeigen will, dass er der richtige Mann ist. Und den Eindruck habe ich von ihm gestern gewonnen. Und ja, alles, was bisher so über ihn erzählt wird, ist auch durchweg positiv. Gerade auch in der Branche. Ich hatte dieses Perlentaucher-Image schon angesprochen, aber eben auch, ja, was er dann bei Elversberg geleistet hat, Lars Ricken hatte das als Wahnsinn betitelt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das so auf den BVB übertragbar ist. Man sagt, gerade wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwann sitzt dann vielleicht noch Jorge Mendes vor ihm oder am Telefon, ein Berater von Karim Adeyemi jetzt, der einst Cristiano Ronaldo vertreten hat. gibt sicherlich Leute, die sagen, ja, jetzt spricht er mit dem von der SV Elversberg. Aber natürlich hat er auch bei der SV Elversberg durch die wahnsinnig guten Talente, die er da geholt hat, immer schon mit den großen Agenturen gearbeitet und muss sicherlich das Netzwerk ein wenig verändern. Denn natürlich sind andere Spieler für Borussia Dortmund interessant als für die SV Elversberg. Aber da gibt's ja auch ein großes Team und generell wurde der Teamgedanke sehr nach vorne gestellt. Auch da ist auch ein Grund, warum es jetzt sicherlich zu einem Wechsel auf den Sportdirektorposten gekommen ist, dass Sebastian Kehl schon jemand ist, der auch gerne in die erste Reihe gewollt hätte. Das war ja kein Geheimnis mehr, auch seitdem es den Wechsel in der Geschäftsführung gegeben hatte von Aki Watzke. Lars Ricken hatte ja dann den Job bekommen und eben nicht Sebastian Kehl. Ja, und seitdem war das immer wieder so ein kleiner Reizpunkt. Und jetzt hat man eben mit Ole Burg jemanden, der sich, glaube ich, schon ganz gut in dieses manchmal auch sehr komplizierte Geflecht einfügen wird.
Lass uns gerne auch noch mal kurz auf Sebastian Kehl eingehen. Wir hatten es gerade immer schon so angeschnitten. Du hast gerade ja auch schon gesagt, der Zeitpunkt war erst eigentlich ein bisschen überraschend, wenn man sagt, okay, mitten in der Saison. Aber andersrum ergibt es natürlich Sinn, wenn man sagt, okay, jetzt 7 Spieltage vor dem Ende, wenn klar ist, man trennt sich im Sommer, warum dann noch weitermachen eigentlich?
Ja, wir hatten ja auch Carsten Kramer vor 2 Wochen, glaube ich, zu Gast bei uns in der Redaktion. Und da fielen ja schon auch solche Sätze wie, Mut soll die neue Währung sein und man muss manchmal auch alte Zöpfe abschneiden, wenn man Veränderungen will. Er hatte ja gestern so dieses Bild gezeichnet von einem Fundament, was gelegt ist, aber es gibt eben noch Raum für viele Anpassungen. Zum Beispiel der Garten kann auch anders sein von dem Haus oder irgendwie der Keller oder der Dachboden. Oder ein Bild, wie gesagt, er hatte gestern sehr viele Bilder gezeichnet, sprachlich, fand ich auch gut, dass man jetzt, man will nicht vielleicht zwingend den Neustart, aber man will ein Update. Also man will es besser, als es vorher ist. Und dafür muss es eben Veränderungen geben. Und das war, hatte ich ja gerade schon gesagt, Ole Burg der Wunschkandidat dafür. Und dann hat man es halt umgesetzt. Man hatte sich dann am Sonntag nach dem 3:2-Sieg gegen den Hamburger Sportverein zusammengesetzt, in die Augen geschaut. Ja, und dann im beidseitigen Einvernehmen, weiß jetzt nicht, ob es das Einvernehmen ist, aber beide Seiten haben halt gesagt, wahrscheinlich ist es das Beste, wenn wir jetzt diese Zusammenarbeit so beenden. Und für beide Seiten ist es ja auch eine Chance jetzt, sowohl für den BVB, der jetzt eben, ja, wie gesagt, diesen kleinen Neustart wagen kann und dann eben die Veränderung so umsetzen kann. Auch für Sebastian Kehl, der ja vielleicht im Sommer ja schon bei einem Club dann in die erste Reihe kann und da seine Arbeit weiterführen kann. Und ja, auch da gehen wir sicherlich gleich nochmal drauf ein, denn ich finde, es wird schon so ein wenig zu negativ jetzt auf das gesehen, was war. Denn erstmal faktisch ist ja auch Borussia Dortmund aktuell auf dem 2. Platz. Man spielt eine sehr, sehr gute Saison unter Niko Kovac. Man ist sicherlich in der Champions League peinlich ein wenig ausgeschieden in Bergamo. Pokal war bitter zu Hause gegen Leverkusen. Aber ist ja jetzt nicht so, dass Ole Burg einen Scherbenhaufen übernimmt. Das will ich vielleicht noch einmal so zum Ausdruck bringen. Denn natürlich das Transferfenster im vergangenen Sommer mit Chukwuemeka, Silva, Kuto, Bellingham wurde schon auch intern natürlich kritisch gesehen. Also der ein oder andere hat natürlich davon noch nicht gezündet. Aber am Ende hat natürlich nicht allein Sebastian Kehl diese Entscheidung getroffen. Also nicht, weil dieser Wechsel jetzt vollzogen ist, ist plötzlich alles gut. Mhm. So ein wenig habe ich das Gefühl, dass dieser Eindruck gerade entstehen kann. Ich finde gut, dass es jetzt diese Aufbruchstimmung gibt. Aber gleichzeitig muss man jetzt auch mal sehen, inwieweit das dann ja alles so umgesetzt wird, wie es dann gewünscht ist.
Haben sich auch beide Seiten danach sehr positiv übereinander geäußert. Ne? Also Lars Ricken, du hast gerade schon angesprochen, hat ja gesagt, es ist für beide Seiten einfach das Beste. Und dann das Übliche, man bedankt sich bei Sebastian Kehl für seine Arbeit, aber trotzdem klang es, die Floskeln kommen ja immer, aber es klang jetzt nicht so, als wäre man da wirklich im Bösen auseinandergegangen und auch von Seiten von Sebastian Kehl schien es ja nicht so.
Genau, es gibt natürlich auch Fakten, die schon sagen, dass die Entwicklung, die Kaderwertentwicklung vor allem jetzt nicht gerade in die richtige Richtung gegangen ist, denn wir sind in einem Zeitalter, so nenne ich es mal, wo die Ablösesummen ohnehin für Spieler nach oben schießen, wo auch die Marktwerte nach oben schießen. Und trotzdem hat Borussia Dortmund in den letzten 5 Jahren, also vor allem in der Zeit, wo es ja eigentlich steil nach oben ging, was die Marktwerte angeht, einen Marktwertverlust insgesamt von 113 Millionen Euro gehabt. Seit dem letzten Pokalsieg 2021, 2022 hatte dann Sebastian Kehl als alleiniger Sportdirektor übernommen. Und ja, man muss sich auch mal vielleicht vorstellen, Sebastian Kehl hat jetzt in seinen 4 Jahren, ich hatte das gerade nochmal rausgesucht, 363 Millionen Euro in Ablösesummen investiert, gleichzeitig aber kein großes Transferminus dabei gemacht, weil man ja auch so Abgänge hatte, wie zum Beispiel ein Jude Bellingham, wie ein Jamie Gittens. Übrigens zum Beispiel auch damals, weil der Eindruck entsteht, Sebastian Kehl hätte alles falsch gemacht, auch ein Jamie Gittens zum Beispiel hatte er damals einen langfristigen Vertrag gegeben, der damals ja auch darauf das Jahr ausgelaufen wäre, wo es auch schon ein großes Interesse aus England zum Beispiel gab, hat er an einem wichtigen Zeitpunkt verlängert. Ja, das mit Matcher war jetzt nochmal ganz gut. Aber natürlich, wie gesagt, es gibt auch klare Fakten, die dagegen sprechen. Und Ole Borg hat übrigens in seinen 8 Jahren nur 4,5 Millionen Euro an Ablösen bisher bei der SV Elversberg investiert. Also das zeigt auch nochmal, ja, in was für anderen Sphären er jetzt da unterwegs ist.
Ich wollte gerade sagen, andere Dimensionen, mit denen er jetzt arbeiten kann, soll und muss wahrscheinlich an der Stelle.
Genau, dem ist er sich natürlich auch bewusst. Das hat er ja gestern auch nochmal so betont. Aber Matthias Sammer hatte ja an Lars Ricken dann auch offensichtlich den Rat gegeben, Qualität bleibt Qualität, ob in der ersten oder in der zweiten Liga. Das hatte Lars Ricken gestern auf der Pressekonferenz auch nochmal zum Besten gegeben. Und ich glaube, da kann man auf einen Europameister, sollte man vielleicht ein wenig vertrauen.
Auf jeden Fall. Ein Thema, was ich aber auch interessant finde, gerade auch mit Blick auf die Tatsache, die wir gerade hatten mit dem 7 Spieltage vor dem Saisonende, hat man einen neuen Sportdirektor. Er wird natürlich auch jetzt komplett reingeschmissen. Also wir hatten jetzt zuletzt, du hast gerade schon aufgezählt, die Meldung, dass mit Julian Brandt nicht verlängert wird, dass mit Niklas Süle nicht verlängert wird. Die Vertragsverlängerung, die vorzeitige von Felix Metscher war aber dabei. Aber das große Thema ist ja immer noch Nico Schlotterbeck. Geht er, bleibt er? Und das ist ja dann jetzt auch ja, die neue Aufgabe von Ole Borg. Ist natürlich auch irgendwie, also ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, wenn dieser Vertragspoker ja bis zu einem gewissen Punkt und jetzt über Wochen und Monate jetzt schon geführt wurde und jetzt steigt da dann nochmal ein anderer Verhandlungsgegner ein, oder?
Ja, ist sicherlich nicht eine alltägliche Situation für alle Beteiligten. Er hatte ja auch gestern dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass er sich bei Schlotterbeck schriftlich schon gemeldet hätte und bald,
Hallo gesagt.
Und bald auch das erste Gespräch ja, anstehen wird. Es gab unter der Woche einen Bericht bereits, dass es den Durchbruch bei Schlotterbeck gegeben hätte. Gerade war das auf die finanziellen Sachen bezogen, bezüglich das Gehalt, was wir auch schon öfter hier besprochen haben, bis zu 14 Millionen Euro, Vertragslaufzeit über 2030 hinaus, wie wir hören. Da müssen wir noch einmal ein wenig auf die Bremse treten und sagen, dass aus unserer Sicht der Durchbruch jetzt noch nicht da ist, denn Schlotterbeck hat weiterhin noch nicht Ja gesagt. Man wartet beim BVB drauf und war auch ein wenig verwundert über die ein oder andere Berichterstattung in dieser Woche darüber. Das können wir so sagen. Aber die Signale sind schon sehr positiv und auch das müssen wir aktuell sagen. Es würde uns zum jetzigen Zeitpunkt bei all dem, was wir hören, schon wundern, wenn es am Ende nicht zu der Unterschrift kommt. Und wir haben es ja schon öfter als unser Nervthema hier betitelt im Podcast, weil ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon darüber sprechen. Ich glaube, seit Oktober mindestens mal. Und ich glaube, es wird keine 3 Folgen mehr geben, bis die Entscheidung dasteht.
Es wäre schön. Sage ich jetzt einfach meine persönliche Meinung hier und ich glaube, ich spreche da auch für viele Zuhörende hier an dieser Stelle.
Genau, also dann können wir auch endlich über quasi Fakten reden und nicht immer noch einen Teil der Spekulation, was ja eigentlich dieser Podcast sein soll.
Wir hatten ja, also irgendwann war ja auch mal die Deadline, dass gesagt wurde, rund um die Länderspielpause im März. Da befinden wir uns jetzt gerade, aber ein bisschen Geduld müssen wir noch haben.
Genau, aber ich glaube, zeitnah, auch das haben wir jetzt zwar schon oft gesagt, aber zeitnah dürfte da was passieren. Und ich glaube, der Optimismus, den auch die Bosse da gerade bei dem Thema ausstrahlen, zumindest wenn man es hört, der ist schon ein wenig berechtigt. Also ja, es deutet einiges darauf hin, dass es vielleicht doch zur Unterschrift kommt. Aber auch das will ich betonen, solange das eben noch nicht passiert ist, werde ich hier nicht davon sprechen, dass dieser Vertrag verlängert wird, weil dafür wurde schon auch sehr lange gezögert.
Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt nicht, wie wir gerade gesagt haben, so überraschende Meldung wie bei Felix Metscher oder so, sondern das begleitet uns sehr lange schon.
Genau, sicherlich ist das eines der Kernarbeitsthemen, was auf Ole Borg da jetzt in den ersten Wochen zukommt. Was ich tatsächlich auch noch einen sehr spannenden Aspekt finde, auf den wir nochmal eingehen können, ist die Verbindung zu Niko Kovac. Denn er hatte gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass für ihn der Trainer, also die Trainer und Sportdirektor sind der wichtigste Zusammenschnitt in einem Fußballverein, um erfolgreich zu sein. Daraus interpretiere ich, dass natürlich auch der Trainer ein gewisses Mitspracherecht bei Transfers hat. Und das hatte bei Elversberg eben jahrelang mit Horst Steffen wirklich hervorragend funktioniert. Die beiden haben auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis heute noch. Auch das gilt für, glaube ich, einige Wegbegleiter von Ole Borg, die ja sehr positiv über ihn sprechen, auch in Elversberg, obwohl er ja quasi mitten in der Saison, mitten im Aufstiegskampf den Club verlässt. Wird ausschließlich positiv gesprochen und man gönnt ihm sozusagen diesen Schritt ja bis in die Champions League. Mhm. Also da gab es kein böses Blut. Auch die Verhandlungen mit Elversberg sollen wirklich ja sehr professionell und fast schon freundschaftlich über die Bühne gegangen sein. So hat man es rausgehört. Und Da bin ich jetzt mal gespannt, denn dieser mutige, offensive, attraktive Ansatz, den Ole Burg ja auch nochmal hervorgestellt hat, also er will schon ein Fußballfeuerwerk, so wirkt es. Also er will schön Fußball sehen, auch ein wenig, wonach man sich ja bei Borussia Dortmund auch vor allem nach langen Passagen dieser Saison so ein wenig sehnt. Da bin ich dann schon einmal gespannt, inwieweit das dann mit Kovac, der sagt immer so ein schönes Wort, fittet. Da bin ich mal schon mal sehr gespannt, denn Kovac hat natürlich auf der einen oder anderen, in der einen oder anderen Situation schon eher diesen pragmatischen Ansatz gewählt, um eben eher Punkte vielleicht auch ein wenig vor langfristiger Entwicklung zu sehen. Mhm. Gleichzeitig sieht man, wie sich ein Jude Bellingham gerade bei ihm auch entwickelt, in die positive Richtung. Und generell hat auch Lars Ricken betont, dass Niko Kovac diesen Weg mit jungen Spielern mitgehen will und eben da auch hintersteht. Und trotzdem bin ich da sehr gespannt, inwieweit ja das hundertprozentig dann auch zusammenpasst.
Wir haben in unserer letzten Folge ja auch über die jungen Profis gesprochen. Vielleicht werden wir die auch nochmal dann in den Shortnotes verlinken, dass ihr da reinhören könnt, weil das fand ich auch irgendwie sehr interessant. Da habt ihr ja auch sehr intensiv darüber gesprochen, wie Niko Kovac dazu steht und welche Spieler vielleicht das Potenzial haben, sich da noch zu entwickeln.
Mhm. Luca Reggiani zum Beispiel hat ja dann auch schon die Chance bekommen, dann auch in dem Champions-League-Spiel zu starten. Er kam in der Bundesliga gegen Mainz erstmals auch in der Halbzeit rein. Also es ist ja auch nicht so, dass sich Niko Kovac dem verwehrt. Im Gegenteil, er hat es jetzt auch bewiesen, dass er auch auf die Jungspieler setzt. Gleichzeitig ist es aber jetzt schon natürlich langfristig schon spannend, wie sich das entwickelt und inwieweit das dann zusammenpasst. Aber ich gehe davon aus, dass, ja, wenn so zwei solche Profis offensichtlich am Werk sind, wird es schon gut, glaube ich.
Finde ich ein schönes Schlusswort gerade. Das wird schon gut.
Ja, schauen wir mal. Also, ich meine, wir begleiten das ja auch relativ neutral. Aber das hatte ich ja auch gerade schon gesagt. Ich finde, eine gewisse Aufbruchstimmung ist zu spüren und etwas, dass etwas anders wird. Denn du hattest schon über diesen BVB-Saft gesprochen, über diesen Stallgeruch. Und wie gesagt, ich bin weiterhin der Meinung, es war auch nicht alles schlecht, so wie es war. Aber diese gewisse Veränderung, die gerade in der Luft ist, ich glaube, die tut allen Parteien gut. Ja. Und auch das wissen wir, dass es auch so rezipiert wird, auch von außen, dass eigentlich jeder so sagt, auch mal externer, mit denen dann gesprochen wird. Ist, glaube ich, schon ganz gut, dass da immer was passiert. Und ich finde es cool, dass wir das aktuell so begleiten können und bin gespannt, wo uns das hinführt und auch in was für Spielerkategorien es uns jetzt führt für den Sommer, die dann eben als Neuzugänge gehandelt werden oder wer dann auch am Ende kommt. Denn auch diesen Punkt will ich noch einmal machen, auch wenn das jetzt viele nicht gerne hören werden. Ich bleibe dabei und das habe ich auch schon vor 2 Wochen gesagt. Wenn man jetzt diesen Aufbruch hat und diese neuen Wege gehen will, halte ich es persönlich für falsch, Jadon Sancho zum Beispiel zurückzuholen. Weil er steht dann doch eher für das Alte als für das Neue. Auch wenn er zum Beispiel auf Gehalt verzichten würde und sicherlich sportlich auch helfen könnte, wäre das meiner Meinung nach einfach so ein wenig ein falsches Zeichen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wahrscheinlich würde er dem Club sogar weiterhelfen. Aber ich bin sehr gespannt, wie jetzt auch Ole Burg mit dieser Personalie umgehen wird. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere gestern überrascht war auf der Pressekonferenz, dass keine Frage zu Jadon Sancho kam.
Das zweite liebste Thema nach der Verlängerung oder Nichtverlängerung von Nico Schlotterbeck.
Genau.
Ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal darüber sprechen hier.
Bin ich auch gespannt. Das Thema wird uns nicht loslassen. Wir wissen ja auch, dass es ja schon diskutiert wird auch.
Ja.
Also anders als vielleicht auch noch vor 2 Wochen. Der Stand schon ist, dass das ein Thema ist. Also denkt man sich ja nicht aus oder wünscht sich keiner, sondern es wird schon diskutiert. Aber ich bin da sehr gespannt, welche Meinung Ole Burg vertritt und wann da was nach außen dringt. Denn ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man einen Neuanfang ausruft, das Haus umbauen will, dann weiß ich nicht, ob immer die alten Wände so gut sind.
Einfach einmal alles abreißen, neu bauen. Ich bin gespannt, was für ein Stempel er dann auch dem BVB so aufdrücken kann. Das ist ja auch immer interessant. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du hast jetzt quasi nochmal wiederholt, aber einmal nochmal zum Rausstellen. Bei der SV Elversberg kannst du das natürlich viel, viel mehr machen und in einem viel, viel ruhigen Umfeld. Und da kannst du dich, glaube ich, mehr austoben, als du es beim BVB kannst. Auch wenn da jetzt gerade die Aufbruchstimmung da ist, wenn die Ergebnisse dann im Endeffekt nicht stimmen, wird das auch schwierig. Aber wir blicken gespannt da drauf.
Auf jeden Fall. Also um Carsten Kramer zu zitieren, er soll ja das Puzzlestück sein, das passt. Und ich glaube, mehr Lob vom Boss geht ja eigentlich nicht, wenn man neu verpflichtet ist. Deshalb sind wir da sehr gespannt. Und ich glaube, habe ich ja gerade schon gesagt, verfolgen das mit einer positiven Sicht und hohem Interesse, was da jetzt so in den nächsten Wochen bei Borussia Dortmund passiert und wann bei Nico Schlotterbeck endlich weißer Rauch aufsteigt.
Hoffentlich. Uns interessiert aber wie immer natürlich auch eure Meinung. Was sagt ihr zum neuen Sportdirektor? Hattet ihr ihn vorher vielleicht schon auf dem Zettel oder wart ihr ähnlich überrascht wie wahrscheinlich ein Großteil der BVB-Fans? Was sagt ihr zu Sebastian Kehl? Hättet ihr ihn gerne noch länger beim BVB gesehen oder nicht? Schreibt es uns da auch sehr gerne in die Kommentare und dann freuen wir uns nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.